Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, herzlich willkommen. Die Frankfurter Römerstadt, sie soll UNESCO-Weltkulturerbe werden, darüber berichten wir. Was digitale Technik dem Theater ästhetisch so alles und Neues bringen kann, klären wir im Gespräch. Und niemand wartet auf dich. Das ist der erwartungsvolle Titel eines neuen Ein-Personen-Dramas, über das wir hören. Zuerst aber Filmkunst. Spätestens seit dem Grünen Parteitag, da kennen wir ja diese TV-Studio-Wohnzimmer mit Fotowand, Gummibaum, Stehleuchte, Flocati und mobilen Möbeln auf Rollen. So ähnlich sieht es auch ein bisschen im Filmfestivalstudio Max Ophüls in Saarbrücken im Moment aus. Heute Abend entscheidet sich, wer die 16 Preise gewinnt. Spielfilme, Dokumentarfilme, mittellange Filme, Kurzfilme konkurrieren miteinander. Und wegen der Corona-Pandemie findet das Festival natürlich online statt. Zuschauerkarten kann man übrigens ganz normal erwerben. Mein Kollege Rüdiger Suchsland beobachtet das seit Jahren und auch an diesem Wochenende. Nun ist das, Herr Suchsland, ja ein Nachwuchsfestival für deutschsprachigen Film. Also deutsche, österreichische, schweizerische, auch luxemburgische Produktionen sind dabei. Können Sie das denn anhand der Länder auseinanderhalten?
Ja, man kann das, glaube ich, schon ganz gut auseinanderhalten. Also tatsächlich sind gerade die Unterschiede zwischen deutschen und österreichischen Filmen, die sind eklatant. Das ist klar. Also Luxemburger habe ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Vielleicht habe ich noch was übersehen. Schweizer Filme haben oft eine Offenheit gegenüber allem Französischen und auch eine andere Internationalität. Aber die österreichischen und die deutschen Filme, die erzählen schon vor allem von sich selbst und von den eigenen jeweiligen Landschaften und Hintergründen. Dabei fällt mir zum Beispiel schon mal eines auf. Es sind ja vor allem auch Studenten, die in diesem Fall die Filme machen, also junge Menschen, die ihre ersten, zweiten, dritten Visitenkarten gewissermaßen für die Zukunft abgeben. Und da gibt es schon bei denen, die in Deutschland studieren, was im Übrigen dann manchmal auch Kroaten und Asiaten und Leute aus anderen Ländern sind, die da an den Hochschulen sind, da ist schon sehr erkennbar, die sehnen sich nach Hollywood, die schreien nach dem Großen. Manchmal ist es auch so ein Flehen, bitte, ich habe was zu erzählen für die ganze Welt. Während die österreichischen Filme viel konkreter sind und oft kommt da ehrlich gesagt was Besseres bei raus. Das sind Filme, da erzählen die Leute, wenn nicht von sich selbst, dann doch von der Welt. Vor der Haustür, auf der Straße, ohne Corona zumindest darf man auch rausgehen. Corona merkt man den Film noch nicht an. Was man aber anmerkt, das ist ein Erzählen, wo nicht alles ausbuchstabiert ist, wo es nicht durch die Musik dann besser gemacht wird und durch die Worte erklärt wird, sondern wo die Bilder selber etwas erzählen.
Haben sich sowas wie, sag ich mal, ein oder zwei Leitthemen vielleicht herauskristallisiert?
Ja, es gibt ein paar Dinge, das ist schwer zu sagen, woher das im Einzelnen kommt. Also zum einen ist ein Leitthema, das erklärt auch das Festival selber schon in den entsprechenden Publikationen, das ist Diversität. Das sieht man tatsächlich auch, dass es sehr oft um Begegnungen verschiedener Kulturen geht, um manchmal einen Cultural Clash, manchmal so Erfahrungsreisen, wenn zum Beispiel eine deutsche Figur nach Afrika reist und merkt, dass sie alles falsch macht und sich dann schlecht fühlt. Es gibt aber manchmal auch so einen Cultural Clash in der Provinz. Zum Beispiel in einem der für mich besten Filme, ein fast langer Spielfilm, also er läuft im Spielfilmwettbewerb, obwohl er nur 63 Minuten lang ist, der heißt Das Massaker von Anröchte. Mit einem Massaker hat es nicht so viel zu tun. Anröchte ist ein Film in NRW und das Ganze kommt ein bisschen daher, als hätte Helge Schneider einen Film gemacht. Die Regisseurin studiert auch in Köln, heißt Hanna Dörr und es ist eine skurrile Komödie, eine total schräge Blick auf die Provinz mit schrägen Charakteren, so ein bisschen das Muster, was da ironisiert wird, das ist das des klassischen deutschen Fernsehkrimis.
Welche Filme müssen wir erwähnen? Saarbrücken ist in meinen Ohren auch immer ein ganz wichtiger Schauplatz für Dokumentarfilme, für mittellange Filme, für Kurzfilme. Gibt es Dokumentarfilme? Und auch da nochmal die Frage, schälen sich Themen heraus? Ich habe so das ein oder andere gehört, so die gängigen Themen, die auf der Hand liegen, sexuelle Übergriffe etwa oder das Thema Klimaschutz, Umweltschutz. Findet sich das wieder?
Ja, das findet sich schon auch wieder, wobei ich sagen muss, in die Filme, die ich gesehen habe, da sind meistens die so ein bisschen wirken wie verfilmte Leitartikel aus dem Politikteil der Zeitung, das sind die Uninteressanten. Und da fragt man sich auch mal manchen, warum das ausgewählt wurde. Aber wenn man so die positiven Sachen herausgreift, dann ist mir ein Film aufgefallen, der heißt Borga, ist von einem Regisseur von der Berliner DFFB, der heißt Jörg Fabian Rabe und der erzählt mit Schauspielern, also es ist ein Spielfilm, aber dann doch sehr dokumentarisch, sehr nah an der Beobachtung Beobachtung der Realität von dem Leben rund um eine Müllhalde in der Hauptstadt von Ghana, Accra. Und das ist total spannend. Es sind Figuren, es kommen auch Figuren, die aus dem Westen und aus dem Norden Europa kommen, die kommen auch in diesem Film vor. Aber das ist schon ein Film, der auch eine große dokumentarische Qualität hat. Weil Sie vorhin nach Themen gefragt haben, die sich rausschälen, gerade auch in den mittellangen und kurzen Filmen, da gibt es scheinbar gerade ein Programm von der EU, wo europäische Filme irgendwie, also Filme, die Europa ins Zentrum rücken, gewollt sind. Und da gibt es doch mehrere Filme, das ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass die zusammenhängen, weil da überall ein Stier vorkommt. Na gut, das Wappentier von Europa. Mal kommt das Stier auch als ein Rodeo-Stier irgendwo auf der Schwäbischen Alb vor und mal wird so ein riesengroßes, pottwalgroßes Vieh aus dem Meer gezogen. Hört sich genauso skurril an, wie die Filme dann auch tatsächlich sind. Europa sehr plakativ. Da merkt man dann, was bei rauskommt, wenn nicht Leitartikel verfilmt werden, sondern so Vorgaben von Förderern, die dann auch politische Interessen haben.
Mit der Bitte um kurze Antwort, morgen ist zwar erst Preisvergabe, aber haben Sie einen Favoriten im Herzen?
Ja, das Massaker von Anröchte, was ich eben erwähnt habe, für den Spielfilmpreis und für die mittellangen Filme, da gibt es einen österreichischen Film, Magda fährt Motorrad, der ist ganz super und aus der Regisseurin wird was.
Ein vielversprechender Titel. Rüdiger Suchsland vom Filmfestival für Dokumentarspielfilm, Mittellange und Kurzfilme, dem Max-Ophüls-Filmfestival in Saarbrücken, dieses Jahr natürlich online. Und es soll auch mit einem anderen neuen Stück weitergehen, allerdings von der Sprechbühne. Ihre Stücke heißen Licht oder Gift oder Falsch oder Judas und lassen schon im Titel eine religiöse oder zumindest fundamental ethische Assoziation aufleuchten. Die niederländische Dramatikerin Lot Wickemans schreibt seit 20 Jahren Theaterstücke, allerdings für eher kleine Besetzungen. Und das erlaubt dann, sich aufs Innere der Menschen zu konzentrieren. Um Schmerz, Verlust, da geht es bei ihrem Ehedrama Gift, um Zweifel und Schuld beim Monolog Judas. Am Münchner Residenztheater kam gestern die deutsche Erstaufführung ihres neuen Stücks auf die Bühne. Der Monolog heißt »Niemand wartet auf dich«. Und darin geht es um Selbstbefragung, um persönliche Verantwortung. Juliane Köhler spielt es auf der Bühne des Marstalls. In kleiner Besetzung waren auch die Zuschauer. Unter ihnen Barbara Behrendt.
Vom heimischen Bildschirm aus sieht man Juliane Köhler die Bühne in der Rolle der 85-jährigen Gerda Ackermann betreten. Ganz so, wie man sich eine alte Dame vorstellt. Brauner, knielanger Rock, Strickpullover, das weiße Haar zurückgebunden. Gerda war früher Grundschullehrerin und ist verwitwet. Man habe sie gebeten, etwas darüber zu erzählen, was sie heute tue.
Ich hebe manchmal Müll auf. Das ist es, was ich tue, wenn es mich stört. Und das ist oft. Ich bringe dann immer eine Plastiktüte mit und dann sammle ich alles ein, was mir so unterwegs unter die Finger kommt.
Dann setzt sie sich an den kleinen Tisch, der auf der Marstallbühne bereitsteht, knetet ihre Hände und berichtet, wie es dazu kam. Wie sie sich über einen Jugendlichen empörte, der eine Kippenschachtel auf den Boden geworfen hat. Wie sie dann in der Bibliothek auf das Buch gestoßen ist, das dem Theaterabend seinen Namen gibt. Niemand wartet auf dich. Dieses Buch habe sie animiert, denn darin heißt es:
Nicht auf andere zeigen. Selbst was machen. Sie kennen doch sicher diese Redensart. Wer mit einem Finger auf andere zeigt, der zeigt mit drei Fingern auf sich selbst.
Sie liest vor.
Es gibt nur drei Angelegenheiten. Deine Angelegenheit, die Angelegenheit des anderen und die Angelegenheit Gottes. Und nur an deiner Angelegenheit kannst du wirklich etwas ändern.
Es ist also ganz einfach, schlussfolgert sie. Mein Ärger, meine Angelegenheit, dein Ärger, deine Angelegenheit. Krieg, Dürre, Hungersnöte sein, da sie selbst sie nicht ändern könne, die Angelegenheit Gottes. Fliegender Wechsel. Juliane Köhler schlüpft am Schminktisch ein paar Meter weiter ins Business-Outfit einer Politikerin, die vor dem Spiegel halb verzweifelt, halb entschlossen die Rede probt, mit der sie nach 30 Jahren die politische Bühne verlassen will. Aus Überzeugung.
Ich komme aus einer Zeit, in der uns beigebracht wurde, zu diskutieren. Die Debatte war meine Arena, dort fühlte ich mich zu Hause. Heutzutage erwartet man von mir, dass ich mein Recht haben, jedem hitzköpfig entgegenschleudere oder lieber noch einem Politiker aus einer anderen Partei an den Kopf werfe. Wir sollen unsere Rechthabereien wie Schlagbälle aneinander prallen lassen.
Anders als Gerda, die das persönliche Verantwortungsgefühl veranlasst, aktiv zu werden, macht diese Politikerin mit Namen Ida Böhr vor, wie man etwas aufgibt, um zu sich selbst und seinen Werten zu stehen. Das klingt nun arg didaktisch und das ist es auch, inklusive Ratgeberliteratur empfohlen von Gerda Ackermann. Lot Wickemans ist nicht dafür bekannt, hochkomplexe Figuren zu erschaffen, doch in ihren besten Dramen sprechen Menschen ganz klar, schlicht und wahr von ihrem Schmerz, ihren Verfehlungen und können damit wahrlich berühren. In diesem schmalen Monolog jedoch, der auf der Bühne nicht viel länger als eine Stunde dauern kann, sind nur Figuren Skizzen übrig. Drei Frauen verkörpert von einer Schauspielerin 20 Minuten pro Rolle. Da bleibt nicht viel mehr als ein gut gemeinter, aber eben doch aktivistischer Appell zu mehr Eigenverantwortung. Theater ohne große Widerhaken. Langweilig letztlich. Die dritte Figur des Abends ist eine Theaterschauspielerin auf der Suche nach mehr Sinn. Juliane Köhler schlüpft in bequeme Kleidung, nimmt die Perücke ab und spielt, es seien ihre eigenen Worte, die sie spricht.
Ich möchte so gerne etwas beitragen, etwas Konstruktives tun, aber ich weiß nicht wie. Doch, ich weiß schon wie, aber dieses Wie, das will einfach nicht, das will nicht passieren.
Köhler ist keine Performerin, die ihr privates Ich auf die Bühne zerrt. Ganz klar, dass hier eine Schauspielerin eine Rolle verkörpert. Völlig in Ordnung. Nur wirkt sie, als fühle sie sich nicht ganz wohl in ihrer Haut. Man bleibt ihr deutlich mehr auf Distanz, als die Naheinstellung der Kamera vorgibt. Nur 20 Zuschauende dürfen digital teilnehmen, darunter die Autorin selbst. Und Köhler blickt uns via Zoom-Video scheinbar direkt ins Gesicht, während wir nicht nur sie, sondern auch uns selbst, das Publikum, auf den Zoom-Kacheln unentwegt betrachten müssen. Die Regisseurin Daniela Kranz möchte so trotz Bildschirm Intimität schaffen. Nach den kommenden Vorstellungen soll stets ein Gespräch zwischen Schauspielerin und Publikum anschließen, um dann jeden persönlich für mehr Eigenverantwortung in die Pflicht zu nehmen? Das blieb den Premierenbesuchern zum Glück erspart.
Barbara Behrendt über Niemand wartet auf dich in München. Als das Bayreuther Festspielhaus 1876 für die Richard-Wagner-Festspiele eröffnet wurde, da brach es auch technisch mit der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts. Wagner versenkte das Orchester, das riesige, unsichtbar im Graben und es gab erstmals Gaslicht. Der Zuschauerraum konnte vollständig verdunkelt werden. Zum Theater, da gehören immer auch technische Neuerungen im Dienste der Kunst. Am Theater der Zukunft zu arbeiten, das findet auch Markus Lobbes spannend. Und der ist Regisseur und seit 2019 Direktor der neuen Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität. Und die richtet an diesem Wochenende die Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft aus. Natürlich online. Die neuesten Entwicklungen des Theaters mittels digitaler Technologie, die werden aber nicht referiert von oben herab, sondern die werden gleich angewandt. Die Besucher und Teilnehmer treffen sich nämlich als Avatare im virtuellen Raum. Welche Techniken lassen sich für welchen künstlerischen Bedarf einsetzen? Das ist die Leitfrage der Akademie. Theater. Für neue Medien, das gab es aber schon mal. Etwa bei Samuel Beckett 1981. Das hieß Quadrat 1. Das war ein Fernsehspiel, ein Ballett für vier Personen mit Licht und Perkussion. Markus Lobbes habe ich gefragt, inwieweit gehen Sie denn darüber hinaus?
Das kann ich vor allem theatergeschichtlich beantworten. In den letzten 70 Jahren war die Innovationsfreude und Technikbegeisterung an den ausspielenden Bühnen relativ gering. Das hat sich sehr unterschieden von den 2300 irgendwas Jahren vorher. Die Begeisterung von Künstlerinnen und Künstlern für was gibt es eigentlich und was ist noch nicht erforscht in Bereichen, in denen es eigentlich gar nicht hineingehört, war immer da und war aber auch selten Selbstzweck. Natürlich ist im Theater der Schauwert entscheidend. Bei Beckett ein anderer Schauwert dann in der Tat wirklich als in der Barockoper. Trotzdem gab es immer so diesen Willen, Sachen zu implementieren. Also sei es eine versenkbare Treppe im antiken Theater, sei es die Technik, mit der Segelboote bestückt worden sind, auf die Bühnen des Barocktheaters zu bringen, bis zu der ersten Glühbirne, die einer mal im Theater eingeschraubt hat und gesagt hat, guck, man macht anderes Licht als Kerzenlicht. Und so ähnlich würde ich auch unsere Aufgabe beschreiben. Es geht gar nicht darum zu sagen, diese oder jene Technik muss ins Theater kommen, abgesehen vielleicht davon, wie Theater sich intern vernetzen, also im unsichtbaren Bühnenbereich, den ein Publikum gar nicht sieht. Das passiert auch, aber passiert noch nicht so, wie man sich zum Beispiel eine Smart City vorstellt. So ein Theater ist ja ein sehr komplexes Gebilde mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern. In Dortmund sind es über 700 Festengagierte mit allen drumherum so um die 1000 Menschen, die in den verschiedensten Departments und Gewerken arbeiten, die man auch, glaube ich, gut noch miteinander verknüpfen und vernetzen kann. Und was wir künstlerisch wollen, ist zu schauen, welche Ideen haben Künstlerinnen und Technikerinnen draußen in der Welt, um ihre Arbeit nochmal auf ein anderes Tablett zu setzen? Und da ist die Skala sehr, sehr weitläufig. Also es wird immer noch Theater geben, das mit einem Scheinwerfer, einem Stuhl und einer Schauspielerin oder Schauspieler stattfinden wird. Aber es hat ja Kai Voges in den 10 Jahren auch am Schauspiel Dortmund gezeigt. Es gibt auch die Möglichkeit, zwei Bühnen mit einer möglichst schnellen Leitung zu vernetzen und mit Live-Filmen zwei Ensembles miteinander spielen zu lassen, was es so bis dahin nicht gab und was, glaube ich, über den reinen Schauwert hinaus auch künstlerisch einen Sinn ergeben hat.
Sie haben eben vom Hologramm gesprochen. Das ist nicht nur so Zukunftssprech, sondern ich glaube, die Unterscheidung zwischen sichtbar und unsichtbar ist Ihnen wichtig. Jetzt versuche ich mir vorzustellen, der Markus Lobbes inszeniert Kleists Amphitryon, wo es um Verwechslungen geht, um Identitäten. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass da plötzlich Alkmen oder so plötzlich mit einem Hologramm spricht. Wäre das so eine Anwendungsmöglichkeit oder bin ich zu naiv?
Das ist wirklich schwer zu beantworten. Das kann ich ja auch nur aus meiner Sicht als Regisseur beschreiben. Wie soll ich das sagen? Die 1:1 Übertragungen von Dingen, die auf der Bühne stattfinden, in Umgebungen, die wir heute um uns herum bemerken, ist im Theater selten zielführend. Also wenn Sie Don Giovanni haben, um mal bei was Terrain zu nehmen, in dem ich etwas sicherer bin als bei Amphitryon, dann kommt Leporello mit dem Leporello, also mit einem Stück Papier und liest die Namen vor oder die Zahlen vor. Das kann man auch mit einem Laptop machen, habe ich schon gesehen, ist grauenerregend, weil bringt sozusagen die Szene überhaupt keinen Meter weiter. Wenn aber eine Erscheinung auf der Bühne eine Erscheinung sein soll und man wirklich sich fragt, habe ich das jetzt wirklich gesehen, ist das wirklich da, dann ist es im theatralen Kontext vielleicht doch sinnvoll, über eine holographieähnliche Anwendung zu sprechen.
Jetzt kommt die Frage, die Sie kennen, die aber kommen muss. Was erwidern Sie jemand, der sagt, was der Markus Lobbes da mit seiner Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität treibt, das ist ja Verrat am Theater. Was erwidern Sie?
Also außer, dass ich irritiert bin über die Aussage, nein, ich wüsste gar nicht, wo der Verrat stattfindet, weil man sieht es schon im Namen. Wir haben den ja bewusst gewählt. Wir nennen das Theater an erster Stelle. Also das Theater und ist über die Menschheitsgeschichte immer ein Thema. Also die Künste als Sinnbild und nicht als Abbild der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, der Welt, in der wir sind, zu begreifen. Und das kann man tun auf alle möglichen Arten und Weisen. Nur wenn wir sehen, dass größte Teile unseres Publikums, sei es in Wirtschaft, in Wissenschaft, sei es im allerprivatesten Bereich mit digitalen Technologien konfrontiert sind, damit arbeiten, sie das selbstverständlich hinnehmen, wüsste ich nicht, warum wir das in der Kunst, in der darstellenden Kunst nicht machen sollten. Die klassischen Theaterberufe, das ist ja eine der ganz großen Ängste. Das, also runtergebrochen kommt die Frage oft, ihr wollt doch die Schauspielerinnen und Schauspieler nur durch Roboter ersetzen. Die werden bleiben, weil der Austausch von Menschen untereinander einfach wichtig ist. Und ich habe schon Abende mit einem Roboter gesehen oder auch mit einer Maschine gesehen und das war dann auch sehr, sehr spannend, weil es in dem Fall zielführend war, aber da geht es nie um Abgrenzung. Es geht um das Erforschen neuer Möglichkeiten und auch neuer Räume, neuer Formate, in denen man sich mit dem Publikum treffen kann.
Ihre Akademie gibt es seit 2 Jahren. Sie stehen ihr vor. Ich versuche mir abschließend nochmal vorzustellen, während wir gesprochen haben. Und Sie haben es ein bisschen schon beantwortet, wie das wäre, wenn ich dann künftig eine Inszenierung von, was weiß ich, Büchners Leons und Lena oder Tschechows Kirschgarten von Ihnen sehe oder von mir aus auch Minna von Barnhelm, in der dann diese performativen Künste da sind, so wie ich sie kenne, wo dann aber digitale Künste hinzutreten. Wie könnte das aussehen?
Auch da, ich muss das immer von mir weghalten, weil ich bin ja als Direktor der Akademie nicht primär als Regisseur gefragt, sondern wir versuchen, uns kuratieren zu verstehen. Das heißt, wir versuchen, anderen Künstlerinnen und Künstlern möglich zu machen, ihre Visionen zu erforschen. Was mich angeht, jetzt geht es aber doch konkret, habe ich seit 2008 ein sehr eigenes Feld an der Vermischung von darstellender Kunst und digitalen Technologien erforscht, das sich hauptsächlich auf die schon 100 Jahre alte Denkrichtung des Homo Ludens bezieht, indem ich überlegt habe, wie die ästhetischen Anmutungen von interaktiven Unterhaltungsprogrammen im digitalen Bereich, also sprich Computerspielen, rückführbar sind auf Inhalte, die auf der Theaterbühne verhandelt werden, ohne dass sie abzubilden versuchen. Klingt ein bisschen kompliziert. Das ist immerhin so weit gegangen, dass ich darüber auf der Gamescom der letzten, die live stattfinden konnte, einen Vortrag halten durfte. Und das sind Dinge, die ich nicht zwanghaft verfolge. Also nicht jedes Stück, das ich mache, muss da reingepresst werden. Das kann man an den 85 Inszenierungen sehen. Aber dass das ein Thema ist, was mich beschäftigt, also mit welchen Bildern die digital erzeugt werden und die über eine Realität hinausgehen, wie konfrontiert werden und wie man die in einem theatralen Zusammenhang einbinden kann, ist ein Thema, was mich zum Beispiel sehr verfolgt.
Sagt Markus Lobbes. Und er ist Direktor der Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität, die 2019 vom damaligen Intendanten des Dortmunder Theaters Kai Voges gegründet wurde. An diesem Wochenende ist die Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft über Theater und digitale Technologie. Nicht antikisch, sondern eine Siedlungsbauweise der frühen Moderne. Das ist die Römerstadt. die Frankfurter Römerstadt. 12.000 bezahlbare Wohnungen mit der damals neuartigen Frankfurter Küche, die sind damals in 5 Jahren entstanden. Von 1925 bis 30, da wurde nach den Plänen des Architekten und Frankfurter Siedlungsdezernenten Ernst May das neue Frankfurt gebaut, als eine Art Paralleluniversum zum schon berühmten Bauhaus. So inszenierte jedenfalls die Main-Metropole das bedeutende Stadtentwicklungsprojekt 2019 zum 100. Geburtstag des Bauhauses. Das neue Frankfurt soll nun UNESCO-Weltkulturerbe werden. Doch die Konkurrenz und die Einwände sind groß. Ludger Fittkau berichtet.
Die Römerstadt in Frankfurt am Main. Am Rande von Reihenhäusern mit Gärten, ein zentrales mehrstöckiges Gebäude mit Geschäften und Wohnungen, das aussieht wie ein kleiner Ozeandampfer. Die Fassaden sind gerundet, der große Balkon in der 3. Etage könnte die Kommandobrücke am Schiffsbug sein. Geschaffen wurde dieses auch heute noch ästhetisch überzeugende Gebäude Mitte der 1920er Jahre vom Architektenteam des damaligen Frankfurter Siedlungsdezernenten Ernst May. Die Römerstadt, nur eine von mehreren Siedlungen in der Mainmetropole mit 12.000 Wohnungen, die in den 20er Jahren parallel zum Bauhaus entstanden. Während die Siedlungen der Berliner Moderne von Bruno Taut oder Mies van der Rohe seit knapp 15 Jahren Welterbe sind, scheiterte damals die Initiative, auch die Ernst-May-Siedlungen auf die UNESCO-Liste zu setzen. Nun bereitet die Stadt Frankfurt am Main einen eigenen Welterbeantrag für die Siedlungen vor, die damals den Namen Neues Frankfurt bekamen. Die Siedlungen seien spätestens während der Vorbereitung des Jubiläums 100 Jahre Bauhaus im Jahr 2019 wiederentdeckt worden, so die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig.
Und diese Wiederentdeckung ist eben für uns in Frankfurt eine große Sache. Und es ist aber auch klar gewesen, dass damals in den 20er Jahren der Wert, der soziale und der architektonische Wert des neuen Frankfurt, dass der auch deutschlandweit und sogar weltweit erkannt worden ist.
An der architekturhistorischen Bedeutung des neuen Frankfurt könne es keinen Zweifel geben. Das unterstreicht auch Professor Markus Harzenetter. Der Kunsthistoriker ist Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen in Wiesbaden. Das Land werde den ersten Schritt in Richtung Welterbebewerbung unterstützen, so Harzenetter. Das neue Frankfurt wird einer von 2 Vorschlägen sein, die im Herbst 2021 von Hessen für die sogenannte Tentativliste eingereicht wird. Das ist die bundesrepublikanische Vorschlagsliste für den UNESCO-Welterbeantrag. Markus Harzenetter zeigt aber auch auf, wo die Probleme der Frankfurter Bewerbung liegen.
Jetzt ist natürlich aus Sicht der UNESCO es schon schwieriger darzustellen, wodurch sich jetzt eben diese Frankfurter Siedlungen so genau unterscheiden von den Berliner Siedlungen und weshalb es zu einem eigenständigen neuen zusätzlichen Eintrag kommen muss. Also dieses Thema ist nicht ganz trivial.
Möglicherweise mache es Sinn, beim Frankfurter Antrag stark auf die Person Ernst May zu fokussieren, regt der hessische Landeskonservator an. May wurde nämlich nach seiner Frankfurter Zeit von Stalin in die Sowjetunion berufen, wo er den Neubau von mehr als 1 Million Wohnungen in ganz neuen, oft monoton anmutenden Industriestädten leitete, vorwiegend im asiatischen Teil des Landes. Markus Harzenetter.
Das war auch eine Anregung, die wir nach Frankfurt gegeben haben, vielleicht auch dieses Spezifische, was mit der Person Ernst May verbunden ist. Also dass man sagt, ja, die osteuropäische Geschichte, also nach seiner Frankfurter Zeit 1930 war er ja 5 Jahre lang für die Sowjetunion aktiv und hat dort gigantische Bauvolumina gebaut. Und ob man nicht so unter diesem weltweiten Gedanken doch vielleicht auch mal so ein Sonderthema irgendwo herausarbeiten sollte und ein bisschen auch, sagen wir, über Ländergrenzen hinausdenken.
Peter Katschula-Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main, unterstützt die Welterbebewerbung für die Mai-Siedlungen des neuen Frankfurt. Er bittet aber gleichzeitig die Stadtgesellschaft der Main-Metropole um einen langen Atem für den UNESCO-Antragsprozess.
Es kann also sein, dass das 20 Jahre dauert. Da muss die ganze Stadt mitgenommen werden. Deswegen ist der Versuch, es jetzt anzumelden, diese Liste setzen zu lassen, ein ganz guter Versuch. Wir haben ja mit dem 100 Jahre Bauhausjahr 2019 die Frankfurter Siedlungen als ein Echo auf diese Bauhausentwicklung, als ein parallel laufendes Universum dargestellt. Und man möchte den Sprung mitnehmen. Wir haben jetzt das Jahr 21, im Jahre 25 sind die 100 Jahre alt. Bis dahin möchte man eine Bewegung aufgebaut haben, die zeigt, dass ein Rückhalt in der Bevölkerung und in den Wohnungsbaugesellschaften vorhanden ist.
Denn große Wohnungsbaugesellschaften sind es, die den größten Teil der 12.000 Wohnungen des neuen Frankfurt bis heute verwalten. Gerade sie werden durch die Welterbebewerbung zusätzlich verpflichtet, die Frankfurter Siedlungen der Moderne auch denkmalpflegerisch behutsam zu behandeln.
Ludger Fittger war das über die Frankfurter Römerstadt und die Bewerbung fürs UNESCO-Weltkulturerbe. Die Rufe mehren sich, bei den Kultureinrichtungen frühzeitige Öffnungen möglich zu machen. Dazu mehr jetzt in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
In den letzten Tagen haben sich mehrere Direktorinnen und Direktoren großer Museen zu Wort gemeldet mit der Forderung, die Museen bald wieder zu öffnen. Unter anderem Susanne Gensheimer, Leiterin der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Es ginge nicht um eine Extrawurst für die Kultur, so Stefan Berg, Direktor des Kunstmuseums Bonn, sondern um die gesellschaftliche Rolle der Häuser. Kulturstaatsministerin Monika Grütters schloss sich dem Appell heute im SWR an.
Die Kultureinrichtungen waren die ersten, die im Frühjahr und jetzt auch im Herbst wieder schließen mussten. Sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen. Deshalb finde ich, es ist das Mindeste, dass wir unter dem Oberbegriff Kultureinrichtung differenzieren. Die Kultureinrichtungen haben so erstklassig und mit so viel Sorgfalt die Hygienekonzepte im Sommer alle in ihren Häusern implementiert und können die so erstklassig umsetzen, dass in Museen ganz bestimmt sich niemand infiziert. Mal abgesehen davon, dass sie ihre Besucherströme sehr genau organisieren können, haben sie natürlich von Anfang an Lüftungsanlagen, die so hervorragend sind, das war schon vor Corona so, dass dort keiner eine Not haben muss, sich anzustecken. Und es sind natürlich auch noch Bildungseinrichtungen.
So Monika Grütters heute im SWR. Zur Rolle der Museen hat sich auch der neue Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig geäußert. Stefan Weppelmann sagte heute, man müsse für ähnliche Szenarien in der Zukunft Konzepte entwickeln. Er zweifelt daran, dass ein kompletter Lockdown für die Kultur notwendig sei und ob sie in der Krise nicht eher helfen könnte. Überhaupt müsse man ein, Zitat, barrierefreies Kunsterlebnis ermöglichen. Die Corona-Krise könnte für die Kunst und die Museen ein Wendepunkt sein, meint Stefan Weppelmann. Der amerikanische TV-Talker Larry King ist tot. Er starb heute im Alter von 87 Jahren, wie sein Sohn bekannt gab. Anfang des Jahres war der gesundheitlich angeschlagene King wegen seiner Covid-19-Erkrankung ins Hospital eingeliefert worden. Larry King, geboren als Larry Zeiger, war vor allem für seine intensiv geführten Interviews bekannt, unter anderem mit Barack Obama, Wladimir Putin, Bill und Hillary Clinton, Frank Sinatra, Madonna, dem Dalai Lama und zum ersten Mal gemeinsam vor der Kamera hatte er den damaligen israelischen Premierminister Yitzhak Rabin und PLO-Chef Yasser Arafat. Alleine bei CNN empfing er 30.000 Gäste, denen er mit seiner unaufgeregten, aber interessierten Art ziemlich viel entlocken konnte. Seine Markenzeichen waren die große Kastenbrille und die Hosenträger, aber vor allem natürlich seine markante Stimme.
Hopefully the good, straight interview, in-depth, thoughtful, listening to the answer the guest counts will always be around.
Hoffentlich wird das gute, einfache und direkte Interview tiefgründig und rücksichtsvoll, das auf die Antworten des Gastes hört, nicht aussterben. Übrigens war auch Donald Trump mehrfach zu Gast. So Larry King vor 10 Jahren, das hat er damals gesagt, als er bei CNN als Gastgeber seiner Interviewsendung aufhörte.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt. Kultur heute mit Michael Köhler geht langsam zu Ende. Ich empfehle Ihnen noch die DLF-Audiothek. In dieser App können Sie vieles nachhören, aber auch vieles entdecken. Nach uns erstmal die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ausführlich natürlich ein Thema dort unter anderem. Über 1000 Unterstützer von Oppositionspolitiker Nawalny sind bei Demonstrationen festgenommen worden. Ihnen einen guten Abend und ein schönes Wochenende.